Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Könnt ihr das glauben, frage ich euch. Oder kriegt ihr da auch gleich so ein albernes Kinder, wie die Zeit vergeht Gefühl? So eins, dass man der eine Stunde Film wie so eine Großtante in die Wange kneifen und zu ihr sagen möchte, Mensch, bist du aber groß geworden. Glaubt es oder nicht, Leute, das hier heute ist die 250. Sendung. Die 250. Ausgabe unserer kleinen gemeinsamen Big- und Small-Screen-Unterhaltungsshow. Ich bin ein kleines bisschen gerührt. Aber eben auch nur ein kleines bisschen. Viel Zeit für Nostalgie ist nicht. Dazu haben wir einfach zu viel Aktuelles. Neue Kinofilme, eine neue Lisbeth Salander zum Beispiel diese Woche und kurz vor Weihnachten mal wieder ein neuer Charles Dickens. Das ist der mit der berühmten Weihnachtsgeschichte. A Christmas Carol, ihr wisst schon. Außerdem gucken wir mit Anna Wollner in die Wiederauferstehung einer Legende in Das Boot, die Serienversion von 2018. Und gleich als Einstieg in diese denkwürdige Sendung lernt ihr ein ganz neues und ganz besonders großartiges Filmfestival kennen, zu dem wir im kommenden Jahr gemeinsam ins Saarland reisen werden. Also zum 250. Mal den Vorhang auf und die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist die 250. Ausgabe von Eine Stunde Film heute. Ich weiß genau, ihr könnt das genauso wenig glauben wie ich. 250 Jahre Eine Stunde Film. Naja gut, wir senden wöchentlich. Also 250 Wochen, ihr könnt euch da selber ausrechnen, wie viel da ungefähr bei rauskommt. Und wir wollen über wegweisende filmische und serielle Dinge sprechen in dieser jetzt schon legendären Sonderausgabe von Eine Stunde Film. Ihr kennt selbstverständlich die Berlinale, ihr kennt die Biennale in Venedig, ihr kennt das TIFF in Toronto, ihr kennt eventuell die LOLA, das ist der deutsche Filmpreis, und ihr kennt natürlich Filmreif.
Ja, das will ich doch hoffen.
Ja, schon.
Also wir drei im Studio kennen Filmreif. Ihr zuckt vielleicht kurz leicht mit den Achseln. Wir werden das in dieser Sendung ändern. Denn Jörn Michaeli und Michael Kissels sind bei uns zu Gast. Hallo.
Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
Hi.
So, Filmreif ist das Bundesfestival Junger Film. Sagt mal kurz, wo ihr herkommt und warum es möglicherweise noch ein oder zwei Hörer gibt, die das noch nicht kennen.
Also warum es Hörer gibt, die das noch nicht kennen, kann ich mir gar nicht erklären. Aber wir kommen aus dem Saarland und machen dort das Bundesfestival Junger Film. Und das machen wir seit diesem Jahr. Und haben dort in diesem Jahr 70 Filme von jungen Filmschaffenden bis 29, das ist unsere Besonderheit, gezeigt. 70 Stück insgesamt. Und das war eine richtig gute Sause bei uns.
Ich denke auch. Also die Reaktion der ganzen Filmemacher und auch Gäste war überwältigend. Da hatten wir selbst niemals damit gerechnet. Aber was da so kam, das hat echt Lust auf mehr gemacht.
Jetzt kann man ja hingehen und sagen, wir gründen ein Filmfestival, ein junges Filmfestival und nennen das Filmreif. So weit ist das noch nicht die überbordende Leistung. Aber wenn es euch seit diesem Jahr gibt, wie wird man denn von null auf jetzt das Bundesfestival Junger Film? Also wen habt ihr dahinter stehen und wie habt ihr das überhaupt zustande gekriegt, gleich so einen fetten Namen in der Unterzeile zu haben?
Ja, das Festival, das wird eigentlich veranstaltet vom Bundesverband Deutscher Filmautoren und der agiert über ganz Deutschland hinweg und macht dort Festivals und Veranstaltungen und dort bin ich auch schon länger Mitglied, ich bin selbst Filmemacher und habe dann auch mal dort, war auf den Wettbewerben dort, auch mal einen Preis gewonnen, also die kannten mich schon und dann ging es eben um die Frage, als die sich neu ausrichten wollten, einen neuen Wettbewerb für den jungen Film eben erschaffen wollten, ob ich mir vorstellen könnte, als künstlerischer Leiter das zu übernehmen und da habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, aber das muss dann schon auch in meine Heimat kommen. Und dann haben wir das zu uns ins Saarland geholt.
Prophet zum Berg und Berg zum Prophet und so weiter. Jetzt sag mal trotzdem, wenn man dann sowas aus der Taufe hebt, selbst mit der Unterstützung des Bundesverbands der Filmautoren, was ist nötig gewesen, um dieses Festival jetzt 2018 erstmalig veranstaltet zu haben? Was habt ihr da alles aus der Taufe heben müssen?
Naja, im Grunde, man muss ja komplett bei null anfangen, auch bei uns selbst, weil wir haben das alle noch nie gemacht. Wir mussten uns da ein bisschen reinfuchsen. Generell bei null anzufangen, noch komplett ohne Leute, die uns kennen, komplett ohne Unterstützer, sich das alles aufzubauen. Also jede Menge Papierkram auch, E-Mails, lustige Werbeeinfälle, die aus kreativen jungen Köpfen kommen und natürlich auch viel Herzblut, viel Vertrauen in das, was man macht. Viele ehrenamtliche Helfer.
Was heißt das ungefähr, viele ehrenamtliche Helfer?
Also wir hatten ein Team, das war um die 60 Leute stark, die uns da wirklich rund um die Uhr, vor allem als es aufs Festival zuging, rund um die Uhr, da war an Schlaf eigentlich kaum zu denken, unter die Arme gegriffen haben. Das war Hut ab. Also danach sind wir echt überglücklich, aber todmüde ins Bett gefallen.
2200 Gäste im quasi Debütjahr. Rund 300 eingereichte Filme, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie geht sowas?
Ja, wir haben auch gesagt, dass das können wir auf gar keinen Fall nächstes Jahr nochmal machen. Das war uns irgendwie total klar, weil ich hatte auch mein Semester pausiert, mein Unisemester. Ich studiere an der Hochschule in Saarbrücken und das kann ich ja nicht ewig weiter so machen. Und dann aber war diese Reaktion, die war so toll und wir hatten dann irgendwie am Tag danach sind wir auf einmal so in so ein Loch gefallen, als alles vorbei war. Und dann haben wir uns so angeguckt und dann... Naja, komm, also eigentlich müssen wir es nächstes Jahr schon noch machen.
Also einmal geht noch.
Also einmal machen wir es noch, komm. Also und ja, genau. Und dann da haben wir direkt wieder angefangen. Und eine Woche später war die Einreichfrist schon wieder offen.
Ja, es waren ja im Grunde auch die ganzen Filmemacher und Besucher, die uns dann mit so einem Hundeblick angeguckt haben. Und wollt ihr es wirklich nicht nächstes Jahr nochmal machen? Das wäre doch schon cool. Und ja, da kann man eigentlich nicht Nein sagen.
Kann ich Nein sagen.
Wir hören mal rein, einen kleinen Ausschnitt aus eurem Programmtrailer.
Hallo? Willkommen, Anne.
Ja, Sie haben richtig gehört.
Na, bitte, nicht schon wieder du immer mit den Eis jedes Klumpert haben.
Na, nicht jedes Klumpert, aber können wir doch einen Kühlschrank brauchen.
Ja, also da sieht man schon oder hört man schon, sehen müsst ihr euch dann im Netz von überzeugen, da kann man sich das alles anschauen. Aber da hört man schon, es ist sehr divers, ne? Also eine Computerstimme begrüßt, dann sagt Christoph Maria Herbst etwas, sehr deutlich zu hören. Und da haben wir noch am Ende, bitte schön nochmal ein bisschen einen österreichischen Akzent. Wolltet ihr da im Trailer schon zeigen, dass ihr relativ limitless seid, was die Genres angeht, dass man schon da klar macht, hier kann eigentlich jeder einreichen, was er will?
Ja, sicher. Uns kommt es nur darauf an, es sollen mutige Filme kommen, spannende Filme, actionreiches, klischeehaft schwülstiges, wenn es gut gemacht ist. Nee, wir sind echt offen für alles, solange es jung, frisch, mutig ist. Ich sag mal schon so viel für nächstes Jahr, da kommt was Spannendes bei raus.
Es gibt eigentlich nur zwei Limits bei euch, ne? Und die heißen beide 29. Das betrifft sowohl das Alter als auch die Länge in Minuten. Mhm. Kurz zur Erklärung, solange man unter 30 Minuten bleibt, heißt es offiziell Kurzfilm. Warum habt ihr euch dafür entschieden, es darauf zu limitieren und zu sagen, Langfilme bei uns gar nicht?
Das kam eigentlich von mir und meiner Erfahrung, also ich habe Kurzfilme gedreht und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, Kurzfilme zu einem Publikum zu bringen. Und das war mir irgendwie wichtig, dass diese Menge an Kurzfilmen, die im Jahr gedreht wird, also wir hatten letztes Jahr 300 Einreichungen, also ganz schön Menge viel Geschichten, die da entstanden sind. Die haben es einfach schwer, gezeigt zu werden und von Leuten auch gesehen zu werden. Und wir wollten diesen Film eine Bühne geben und auch diesen jungen Filmschaffenden, deshalb haben wir auch diese Altersgrenze, dem wollen wir so ein Sprungbrett bieten, dass die eben diesen Durchbruch dann, dass wir denen bei diesem Durchbruch dann eventuell in spätere Filmkarrieren eben unterstützen können.
Wenn man sich mal die Einreichungen angeguckt hat oder das, was bei uns im Programm war, da waren echt spannende, schöne Geschichten, die wirklich kurz und knapp erzählt worden sind. Das lohnt sich echt.
Funktioniert immer wieder auch mit Horror.
Mach alle Fenster zu, alle Türen zu, okay? Und bist du da? Mach auch das Licht aus, dass er dich nicht sieht, okay?
Gänsehaut. Follower hieß der Film und kam, glaube ich, beim Publikum ganz besonders gut an. Ne? Worum ging es da?
Ja, hat den Publikumspreis bei uns gewonnen. Ist ein Film, der deshalb besonders ist, weil wir die ganze Zeit nur ein abgefilmtes Smartphone sehen und eben die ganzen Apps, die da drauf ablaufen. Und wir sehen, wie Nachrichten, Textnachrichten geschrieben werden, wie Telefonanrufe geführt werden, geskypt wird. Und der Film spielt so ein bisschen mit der Zuschauerwahrnehmung, was er uns vorenthält, was wir mitbekommen, was vielleicht auch verfälscht ist irgendwie digital, weil dann auf einmal kommt eine unheimliche Gestalt und die tritt in diese Funkverbindung zwischen zwei Menschen auf einmal dazwischen und ist aber nicht zu orten und das macht es natürlich so ein bisschen unheimlich für den Zuschauer. Und hat genau Publikumspreis bei uns gewonnen und ist jetzt, mit dem geht's schwer ab, seit er bei uns war. Also der ist jetzt auch für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert.
Dank euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir sprechen in Eine Stunde Film über Filmreif, das Bundesfestival Junger Film. Dieses schöne Wortspiel, Jörn und Michael, ist mir tatsächlich erst später aufgefallen. Filmreif, ne? Also Nachwuchsmenschen reif für den Film zu machen. Donnerwetter.
Ah, ja. Hat ein ganzes Werbeteam zwei Monate reingesessen, um diesen Spruch so hinzukriegen.
Das waren die 60 Helfer.
Wir haben eben schon einen kleinen Ausschnitt gehört aus einem Horrorfilm und ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen bei euch durchs Archiv gewühlt von 2018 und fand es vor allem speziell, unterschiedliche Genres und unterschiedliche Formate zu finden. Wenn wir zum Beispiel mal kurz in den Gewinnerfilm von 2018 reinhören.
So, und das hier hat man vorgesehen, normalerweise sind da Scheiben drauf. Und da ziehe ich das frühe Gemüse und wie man sieht, nicht ganz ohne Erfolg. Und da habe ich, das habe ich vorgesehen für Blumen. Und da habe ich Zinnia gesetzt und Löwenweilchen. Und hier, wie jetzt die Blumen auf dem Markt so sind, Astern und was es so gibt, dann setze ich hier noch eine Reihe, dass man Freude an Blumen hat.
Fand es so süß, dass man Freude an Blume hat. Also ein wirklich reizender Opi in seinem Garten, der letztendlich in diesem Film eigentlich nichts anderes macht, als durch diesen Garten zu gehen und zu erklären, was er da alles hat und mit welcher liebevollen Hingabe er das alles bepflanzt hat. Das meinte ich eben mit nicht nur unterschiedlichen Genres, sondern auch unterschiedliche Formate. Also Fiktion trifft jetzt wie hier auf Doku, eine nicht kommentierte Doku, also komplett aus dem On erzählt, nur durch tolle Schnitte hinterher zusammengefügt. Was kriegt ihr da grundsätzlich so an Einsendungen, wenn ihr vielleicht mal versucht, so ein paar ganz Extreme rauszupicken?
Ja, also bei Sommer im Garten ist es ja so, genau dieser Opi, von dem du erzählst, der erzählt eben dann auch noch so ein bisschen über Themen, über die er nur in seinem Garten philosophieren kann, zum Beispiel auch über das Leben nach dem Tod und über das Besondere ist, dass seine Enkelin, die den Film gemacht hat, also dass die Enkelin von ihm die Filmemacherin ist, genau, dass sie natürlich dann nochmal eine besondere Beziehung haben und auch über ihre Beziehung zueinander sprechen. Und das ist, deshalb hat er, glaube ich, auch unserer Jury so gut gefallen. Und die Einreichungen, die sind wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Kurzfilme, das ist ja die Bedingung, aber es gibt spannende Sachen, gruselige Sachen, dokumentarische Sachen, experimentelle Sachen. Klar, Animationsfilme haben wir dabei, überwiegend sind es schon Spielfilme und thematisch kann man sagen, gerade in diesem Jahr haben wir den Eindruck, dass es ganz viel um das Thema Zukunft geht, um künstliche Intelligenzen. Wir haben ganz tolle Science-Fiction-Filme, die wirklich auch aufwendig animiert sind, erhalten. Und also so Zukunftsthemen, welche Rolle spielt der Mensch in der Verbindung mit der Maschine und in dieser Interaktion? Wie wird es in der Zukunft aussehen?
Umweltthemen?
Umweltthemen spielen auch eine Rolle, genau. Das sind aber immer noch auch die ganz klassischen Themen wie Beziehungen, menschliche Beziehungen zueinander, sei es in der Partnerschaft, aber auch in der Familie. Also das ist auch immer noch ein Thema für die Filmemacher.
Jetzt plaudere ich selbst mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Es ist eigentlich total verboten, was ich hier mache, weil ich bin ja eigentlich nur dafür da, um so pseudoschlau über Filme zu quatschen. Das ist ja meine Aufgabe, mir die anzugucken und den Leuten hinterher zu sagen, was sie alles falsch gemacht haben. Beziehungsweise ich mache es viel lieber so, den Leuten zu sagen, was sie alles richtig gemacht haben. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt vor einiger Zeit so einen Gimbal gekauft. Bin total überrascht, wenn man da sein Handy reinspannt. Wir reden nur von einem einfachen Gimbal und von einem wirklich ganz stinknormalen Handy. Was man da schon so für Kamerafahrten mit hinkriegt. Im Vergleich zu, ich bin im Urlaub, habe mein Handy in der Hand und wackel so am Strand lang. Weißt du? So, jetzt stelle ich mir gerade die Leute vor, die das Gleiche gemacht haben innerhalb der letzten Zeit, die sie auch irgendwie so ein bisschen Equipment gekauft haben, vielleicht das nicht mit einem Handy machen, sondern vielleicht mit einer GoPro oder irgendeiner anderen Actioncam und sich sagen, also grundsätzlich würde ich ja schon auch gerne mal sowas machen, aber kann ich mich überhaupt trauen, das irgendwo einzureichen? Wie könnt ihr die Leute motivieren, die das jetzt hören und denen sagen, versucht's doch einfach mal. Also was für Voraussetzungen sollte man erfüllen?
Wir sind offen für alle. Also da kann der Filmstudent, also man muss sagen, dass wir überwiegend auch Filmstudenten tatsächlich im Programm haben, aber auch ganz viele, die in der Ausbildung zum Mediengestalter stecken zum Beispiel, aber auch viele eben, die die das noch nicht sind, die noch gucken, die sich noch finden müssen oder auch finden wollen und sich die Zeit nehmen wollen, auch zu gucken, in welche Richtung beim Film will ich mich entwickeln. Haben zum Beispiel auch Kameramänner und Frauen, die bei uns eingereicht haben und kleine Übungen im Prinzip gedreht haben, die aber auch als Film sehr gut funktionieren und die bei uns eingereicht haben. Ob der Urlaubsfilm oder das Video vom letzten Fußball-Sport-Event irgendwie so das Richtige für ein Kurzfilmfestival ist, haben wir auch immer wieder bei den Einreichungen. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig.
Ja, generell kann ich ja doch einfach auf uns verweisen. Wir standen ja im Grunde vor dem gleichen Problem. Mhm. Wir wollten ein Filmfestival machen, haben das alle noch nie gemacht und haben dann einfach mal gesagt, wir machen das jetzt. Und das kann ich auch nur den Filmemachern empfehlen. Wenn die eine Geschichte haben, an die die glauben, dann sollen die es einfach machen und einfach mal einreichen. Es kostet nichts und schlimmstenfalls kriegt man eine Absage.
Ja, jetzt sind es ja heute am Jubiläumsdienstag auch noch wirklich genau jubiläumsverdächtige 100 Tage bis zum Einsendeschluss am 28.02. Oh. Ich habe es nachgeguckt. Ja. Also mehrere Jubiläen heute. 100 Tage Zeit bis zum 28. Ist das realistisch, in der Zeit noch was umzusetzen?
Na klar, wenn jemand was zu erzählen hat, dann raus damit, Kamera schnappen und was erzählen. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass das technisch perfekt mit irgendwelchen aufwendigen Equipments gedreht wird. Es zählt die Geschichte und wenn die uns überzeugt, gerne immer her damit.
Genau, wenn man auch mal auf andere Festivals guckt, da gibt es ja oftmals so Challenges, dass man jetzt 72 Stunden Zeit hat, irgendeinen Film zu machen und den mal einzureichen. Also das geht schon.
Hier ist ein großer Rührstab und daneben ist eine Werbetrommel. Lasst uns rühren. Die wichtigsten Fakten nochmal zusammengefasst. Bis 28.02.2019 könnt ihr, wenn ihr noch mitmachen wollt bei Filmreif, einen Kurzfilm einreichen bis maximal 29 Minuten. Die Infos dazu findet ihr bei uns auf der Seite. Die bringen euch dann bei euch auf die Seite. Da kann man das auch alles nochmal nachlesen. Das nächste Festival findet statt wann und genau wo?
Am 30.05. bis zum 2.06. in St. Ingbert. Quer über die Stadt verteilt. In ganz vielen Kinos und Open Air und überall.
So. Und Popcorn.
Und Popcorn?
Genau. Ganz wichtig.
Popcorn.
Einfach Popcorn.
Popcorn. Als Statement. Oder Popcorn. Als Nahrungsmittel.
Sowohl als auch.
Sowohl als auch. So. Und Popcorn hintendran. Ich komme zu euch, das sage ich hiermit fest zu. Wir sehen uns vor Ort. Ich komme auf jeden Fall ins Saarland, wem jetzt St. Ingbert nicht sofort was sagt, geografisch ist im Saarland zu finden. Das ist ja nicht so wahnsinnig groß. Also auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wo es ist, dann sucht man das Saarland einen Tag ab, da hat man ja alles gesehen.
Ja, den Scherz hören wir jetzt öfter.
Ihr müsst einfach nur am Max-Ophüls-Preis links abbiegen, scharf links abbiegen und dann kommt
die
ihr.
Gruß
winken, im Vorbeifahren winken und dann, na gut, ihr liegt ja da sicherlich auch nicht ohne Grund da schon zeitlich ein bisschen auseinander. Ne? Max Ophüls Januar und dann ist ja bis Mai immer noch so ein bisschen Zeit. Bis dahin hat sich das Saarland ja regeneriert. So, mit all seinen 34 Einwohnern mache ich versehentlich Saarland-Witze heute Abend. Es tut mir leid, ich hätte das eigentlich gar nicht vor. Ich danke euch beiden herzlich für den Besuch in dieser 250. Ausgabe von Eine Stunde Film. Jörn Michaeli und Michael Kissels von Filmreif. Darf man das eigentlich dann benden? Sagt man dann von Filmreif, dem Bundesfestival junger Film? Oder ist es immer noch von Filmreif, das Bundesfestival? Kann ich mir nie merken, sowas.
Das ist schon okay. Also du kannst auch das Filmreif weglassen und einfach nur Bundesfestival junger Film sagen. Ich glaube, mit Filmreif an sich kann man nicht so viel anfangen.
Deswegen gibt es diesen Untertitel. Dann featuren wir jetzt Bundesfestival junger Film, auch 2019 wieder. Ihr habt noch die Möglichkeit mitzumachen, ab heute noch 100 Tage Zeit, euren eigenen Kurzfilm einzureichen. Danke euch beiden herzlich für den Besuch. Und wir sehen uns spätestens auf dem Festival.
Ja, cool. Bis dann. Danke. Super.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1981 kam Wolfgang Petersens Weltkriegsdrama Das Boot in die Kinos. 6-mal für einen Oscar nominiert und das als deutscher Film. In Deutschland bei uns so richtig erfolgreich wurde der Klassiker dann 1985 und 87 in 2 Mehrteiler-Versionen im Fernsehen. Klaustrophobische Story spielte in einem U-Boot im Zweiten Weltkrieg vor der Küste Frankreichs, für die sich nicht mehr ganz erinnern können. Für Jürgen Prochnow war es der Startschuss Richtung Hollywood und für andere deutsche Schauspieler zumindest ein massiver Karrierebeschleuniger. Also eine echte deutsche TV-Legende, das Ding.
Man muss also vermutlich schon durchaus Eier in der Hose haben, wenn man das Boot nochmal neu ins Fernsehen bringt, so wie jetzt Sky. Mit schlappen 28 Millionen Euro Produktionskosten nach Babylon Berlin, die zweite große deutsche Eigenproduktion. Und da kommt Anna Wollner ins Spiel.
In einem Abend. U-Boot ins Studio gefahren.
Ja,
aufgetaucht aus dem Nichts.
Aufgetaucht, durch den Studioboden aufgetaucht, Luke oben auf. Es tröpfelt noch ein bisschen Wasser runter. Da ist die Anna. Du hast dich Method Watcher, der du bist.
Das ist ein schönes Wort, ich mag das, ja.
Das fiel mir in dem Zusammenhang irgendwie ein, Method Watcher. Hast du dich für mehrere Stunden in deine Sardinenbüchse eingeschlossen?
Ich habe so in der Badewanne geguckt, die ich nicht habe.
So, ja. Und in dieser Sardinenbüchse hast du die ersten 5 der insgesamt 8 Folgen gesehen. Was sagst du denn jetzt, was das Boot 2018 mit dem Original von 81 noch zu tun hat?
Ja, nichts, ne? Außer dem Jahr der Handlung, beziehungsweise ein halbes Jahr später, 1942, und ein U-Boot. Denn Regisseur Andreas Prochaska, der unterstreicht selbst immer wieder, dass das kein Remake und auch keine Fortsetzung ist, sondern ein eigenständiges Ding mit einer eigenständigen Geschichte, mit eigenständigen Charakteren und auch einem eigenen U-Boot, eben aber inspiriert vom Welterfolg von Wolfgang Petersen.
Und deshalb auch mit dem völlig eigenständigen neuen Titel Das Boot.
Genau.
Ja, sicher, das ergibt durchaus Sinn. Wann und wo siedelt er die Geschichte jetzt genau an? Du sagst nach den Originalereignissen?
Genau, ein halbes Jahr später, also deswegen im Frühjahr 42, denn das Original spielt im Herbst 41 und auch hier wieder in Frankreich, in La Rochelle, denn da liegt im Hafen die U-621, die U-96, das wissen wir, die ist untergegangen bei Petersen, und diese U-621 ist ganz neu bereit für die Jungfernfahrt und mit einer Crew, die nicht nur jung, sondern auch wirklich so einsatzhungrig ist. Sie wollen wirklich raus. Der Kaloi, also der Kapitänleutnant Klaus Hoffmann, das ist der Sohn so einer richtigen U-Boot-Legende, der war immer im Schatten seines Vaters, der will und muss sich hier jetzt beweisen und eben aus diesem Schatten heraustreten. Dann gibt es den ersten Wachoffizier, der an der Kompetenz seines Kaloys zweifelt und diese Zweifel auch streut unter den anderen Crewmitgliedern. Und dann gibt es den Ersatzfunker Frank Strasser. Das ist der Einzige, der eigentlich so gar keine Lust hat, denn der ist nur durch einen Zwischenfall, weil der eigentliche Funker einen Unfall hatte, noch mit an Bord. Und der kann sich nicht so richtig in diese Crew einfügen, weil er aus dem Elsass kommt und nicht als Deutscher angesehen wird. Und der hat aber eine wichtige Funktion, denn Achtung, der ist auch das Bindeglied zum Land. Denn anders als bei Petersen gibt es hier sowohl einen Handlungsstrand an Land mit trockenen Füßen, als auch Frauenfiguren.
Oh.
Denn während die Männer im U-Boot den Krieg hautnah erfahren, geht es an Land um das Erstarken der Resistance, also des Widerstands. Und da gibt es Simone Strasser, eben die Schwester vom Funker. Die ist am Anfang so eine richtig brave Nazi-Mitläuferin, jung, naiv, leicht zu beeindrucken. Und die wird dann aber geprägt durch die Erlebnisse und vor allem durch die Massenvergewaltigung ihrer Schwägerin. Ist sie so ein bisschen, dass sie wirklich die Seiten wechselt.
Was ist mit den Menschen, die ihr Leben verlieren? Unschuldige.
Das Einzige, was wir haben, ist das Recht, uns zu wehren.
Ja, so klingt das an Land, und unter Wasser klingt es dann natürlich gluck, gluck, gluck.
Das, vor allen Dingen klingt es für mich gerade ein bisschen wie eine Mischung aus Das Boot und Deutschland 83. Irgendwie, als hätte man da versucht, da wir müssen noch was anderes mit dazu basteln. Das Original hat damals vor allem deshalb so unglaublich gut funktioniert, weil eben alles so eng war, weil wirklich komplett in diesem Boot gefilmt worden ist. Manchmal hast du Szenen gehabt, wenn es aufgetaucht ist, ne? Und die Landszenen waren in dem gesamten Ding damals wirklich verschwindend gering. Das war halt großes Actionkino auf kleinstem Raum. Das macht die Serie jetzt offenbar nicht, entnehme ich dem.
Also in den Szenen im Unterwasser oder auf dem Boot schon auf jeden Fall. Also die haben dieses Ding wirklich auf Malta in Originalgröße nachgebaut, beziehungsweise ein altes U-Boot aus einer Hollywood-Produktion übernommen und restauriert und haben das sogar aufgebockt, damit es beweglich war und den Seegang simulieren konnte, damit die Schauspieler also nicht nur spielen, dass sie durch die Gegend stolpern, sondern dass sie wirklich durch die Gegend gestolpert sind. Das Ganze ist auch noch relativ effektiv mit der Handkamera gefilmt. Also der Bildausschnitt ist quasi so ein eigener Protagonist, ein eigenes Teammitglied unter Deck und sucht sich wirklich den Weg durch die engen, niedrigen, überfüllten Gänge, eckt auch mal an und wird ordentlich durchgeschaukelt, vor allem wenn es dann tatsächlich, wie das im Krieg so passiert, zu Kriegshandlungen kommt.
Wasserbomben! Dutzende!
Ich werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Da hilft wirklich nur noch beten. Das ist tatsächlich ein Ausschnitt aus der allerersten Explosion gewesen. Und im Kontrast dazu gibt es dann eben die eher schon, ja, konventionellen Bilder vom zweiten Handlungsstrang an Land, die Weite des Meeres, normale Bilder mit ein wenig Panorama, die dann natürlich nochmal das unterstreichen, was auf dem Boot vor sich geht, weil wir direkt den Vergleich ziehen können. Und der hat es dann wirklich, also allein von den Bildern her in sich, das ist Kino bzw. Serie der Attraktion.
Also 37 Jahre modernere Technik in der Serie, reicht das?
Ja, da hasse mich jetzt. Ne? Auf dem Papier oder wenn ich jetzt so drüber lese, rede, liest sich das natürlich wie die absolute Superlative oder hört sich auch danach an. Ne? Über 70 Schauspieler, 105 Drehtage, 4 Drehorte, Budget von knapp 28 Millionen Euro. Wir haben Tom Vlaschia, der deutsche Game of Thrones Exportschlager. Wir haben Ben Münchow, wir haben Leonard Scheicher aus Das schweigende Klassenzimmer. Es sind wirklich viele männliche Charaktere. Da ist fast schon schwieriger, die wirklich auseinanderzuhalten, vor allem in der Enge des Bootes. Wir haben Vicky Krieps als eine der drei Frauen mit Sprechrollen und zwei davon sind dann auch noch, tada, Überraschung, lesbisch. Oh. Es ist wirklich so, also diese Serie strotzt vor Spannung oder sie suggeriert, dass sie vor Spannung strotzt. Sie sieht gut aus, aber ich habe da gesessen und gedacht, na, ob das Boot jetzt untergeht oder nicht, es ist mir vollkommen Latte. Es ist mir wirklich egal. Ich habe mit keiner der Figuren wirklich eine emotionale Beziehung aufbauen können. Dafür ist es dann vielleicht auch einfach zu schnell. Ich habe auch erst 5 der 8 Folgen sehen können. Das machen sie ja ganz oft, ne, damit wir keinen Spoiler verraten.
Richtig.
Okay, das Ding heißt das Boot. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, was da am Ende passiert. Aber mir ist es wirklich, wirklich, es tut mir leid, total egal, was da passiert. Und das mache ich wirklich selten bei Serien. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, die letzten 3 Folgen dann auch noch zu gucken.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Tut ein bisschen weh, oder? Also mir tut's weh, sag ich ganz ehrlich. Ich bin großer Fan, ihr wisst das, wenn ihr die Sendung schon länger verfolgt, großer Fan von House of Cards gewesen. Großer Fan dieser Figur Frank Underwood gewesen, diesem wahnsinnig bösen, bösartigen erst Abgeordneten und dann später US-Präsidenten. Und ich bin durchaus auch, wie viele von euch, Fan von Kevin Spacey gewesen über viele Jahre, bis dann im Rahmen der MeToo-Debatte all diese schrecklichen Vorwürfe ans Licht kamen und auch Kevin Spacey-Fans einsehen mussten, dass dieser Mann eine sehr dunkle, sehr schäbige Seite hat. Er ist daraufhin bei House of Cards regelrecht rausgeflogen, natürlich zu Recht bei derart krassen Vorwürfen, die ja wohl offensichtlich auch einen wahren Hintergrund haben. Und man hat sich überlegt, wie man mit House of Cards, wenn überhaupt, weitermachen könnte. Es ist beschlossen worden, dass weitergemacht wird. Und zwar mit ihr an der Spitze. Robin Wright, die in all den bisherigen 5 Staffeln seine Ehefrau Claire Underwood gespielt hatte. Kein bisschen weniger böse als er, aber natürlich auch immer ein bisschen in ihrem Schatten. Seit dem 6. November läuft diese 6. Staffel mittlerweile in Deutschland. Man kann sie auch auf Sky sehen. Und ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, ehrlich gesagt. Ich wollte zumindest Teil-Binge-Watchen können. Also ich wollte ein bisschen was an Strecke gleich von vornherein sehen können. Wollte nicht von Woche zu Woche warten. Jetzt in 3 Tagen, am 23. November, kommt die letzte 8. Folge. Dann kann also, wer will, sich diese 8 Folgen der 6. Staffel am Stück rein bingen. Und ich habe die ersten 3 Folgen mir angeguckt und bin dann ausgestiegen. Das wollte ich euch an dieser Stelle einfach nur mal sagen, meine Gefühle dazu mitteilen, weil es natürlich wahnsinnig schwer ist, sowas zu sagen wie, ja, Frank Underwood, der in der Serie, das ist, glaube ich, kein Spoiler, das werden die meisten von euch mitbekommen haben, er ist einfach tot. Es gibt ihn nicht mehr und Claire Underwood ist jetzt die neue Präsidentin. So, er ist natürlich mit dem, was er in den bisherigen Staffeln als hinterhältiger Politiker und auch Präsident alles angerichtet hat, immer wieder mal Thema in der Serie, taucht aber im Bild selbstverständlich überhaupt gar nicht mehr auf. Er ist einfach weg. Und dann sitzt man da und guckt sich das an und findet Robin Wright als Claire Underwood immer noch total super. Aber irgendwie fehlt was.
They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood. And in your heart, you know I'm right.
So, ich glaube, man darf da durchaus unterscheiden an dieser Stelle. Man darf, glaube ich, zum einen Frank Underwood vermissen, ohne dass man jetzt hingehen müsste und sagt, man vermisst automatisch Kevin Spacey. Denn darum letzten Endes geht es gar nicht wirklich. Das ist das, wie ich es euch nur beschreiben kann. Es ist nicht Kevin Spacey, den ich zwingend vermisse in House of Cards, aber Frank Underwood, diese Figur, fehlt mir von vorne bis hinten. Dafür kann Robin Wright nichts. Dafür können sicherlich auch die Autoren nichts, die sich große Mühe gegeben haben, mit Robin Wright als Claire Underwood an der Spitze da eine ebenfalls bösartige Präsidentin jetzt nun zu etablieren für diese letzte finale Staffel, die es auch mit fiesen Gegenspielern zu tun bekommt. Aber es tut mir leid, ich habe nach 3 Folgen aufgegeben und gesagt, ich kann das nicht weitergucken. Ohne diese Figur Frank Underwood funktioniert House of Cards für mich nicht so wie in den ersten 5 Staffeln. Guckt rein, wenn ihr wollt, wenn ihr das Thema so überhaupt wegen dem, was die Begleitgeschichte dazu war, dann lasst es einfach auch ganz sein. Eure Meinung wird mich trotzdem interessieren, der ein oder andere oder die ein oder andere, die reingeguckt hat. Vielleicht habt ihr ja Bock, mir mal eine Meinung zu sagen dazu. Ich, wie gesagt, habe große Schwierigkeiten gehabt und werde diese finale 6. Staffel House of Cards vermutlich, ist so mein Gefühl im Augenblick, auch nicht zu Ende gucken.
Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Film.
Lasst uns der Wahrheit ins Gesicht blicken. Selbst eine 250. Sendung, 1 Stunde Film, geht irgendwann einmal zu Ende. Kurz vor Ende eben dieser, noch 2 Kinoneustarts dieser Woche, die wir in einem Rutsch abhandeln können. Erinnert ihr euch an diesen Griesgram Ebenezer Scrooge, diesen üblen, uralten, geizigen, verbitterten Typ, der von den Geistern der Vergangenen, der Gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht heimgesucht wird? Mit Sicherheit.
Sind Sie das, Jacob?
Sie kennen ihn?
Mein Geschäftspartner. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er tot wie ein Sargnagel. Wie geht's Ihnen, Jacob?
Kommen Sie doch. Treten Sie näher, bitte.
Kennt ihr so ähnlich eventuell aus Die Geister, die ich rief, die vielleicht lustigste Verfilmung dieser Geschichte mit Bill Murray, und könnt ihr ab Donnerstag nochmal wieder ganz neu sehen. Hier jetzt als so eine Art Doppelstory. Es geht nämlich nicht nur um die berühmte Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol selbst, sondern es wird im Hintergrund auch noch die Geschichte des Autors erzählt. Charles Dickens ist im Oktober 1843 31 Jahre alt und beinahe völlig pleite. Die Londoner Upper Class feiert ihn zwar immer noch als größten Autor der damaligen Gegenwartsliteratur, aber es muss dringend ein neuer Stoff her. Die alten Tantiemen sind aufgebraucht, die letzten 3 Bücher allesamt gefloppt, also hockt sich Dickens hin, krampfhaft auf der Suche nach irgendwas und kommt schließlich mit dieser Weihnachtsgeschichte um die Ecke. Das Problem, seine Verleger halten das, was mal eins der berühmtesten Bücher der Welt werden soll, für einen kompletten Rohrkrepierer. Also sehen wir, wie sich Dickens durchs Leben und durch diese neue Geschichte mogelt. Das sieht auch alles ganz nett aus, so Kostümfilm 1843, wie gesagt. Leider ist das Problem ähnlich dem, was Anna Wollner vorhin zu Das Boot gesagt hat. Ich habe hier auch zu keinem Zeitpunkt irgendeine emotionale Bindung zu einer der Figuren herstellen können. Das plätschert alles so vor sich hin. Die Dickens-Geschichte und die Story seines berühmten Buchs, Qualitätsurteil, geht so bis muss man nicht rein. Alternativ dazu hätte ich noch das hier für ab Donnerstag im Angebot.
Wonach suche ich?
Die Summe all meiner Sünden. Ein 2725 Byte großes Stück Software, eine singuläre Datei. Sie kann weder reproduziert noch kopiert, nur verschoben werden.
Und Sie wollen, dass ich sie für Sie stehle?
Sie sagten, ich würde die Kontrolle darüber behalten. Aber Sie haben gelogen. Ich bemerkte zu spät, dass ich was Abscheuliches erschaffen hatte. Bitte, helfen Sie mir.
Da. Langsam wird sie zu so einer Art Jane Bond. Die jetzt schon dritte Lisbeth Salander klettert am Donnerstag auf die Leinwand und versucht uns von sich zu überzeugen. Nach Noomi Rapace in der Original-Schweden-Verfilmung der Stieg Larsson-Trilogie und Rooney Mara in David Finchers Hollywood-Versuch ist es dieses Mal Claire Foy. Die, die sie nicht kennen, ziehen die Augenbrauen hoch und die, die sie kennen, ziehen die Augenbrauen hoch. Claire Foy, die junge Queen Elizabeth II. Aus der großartigen Serie The Crown. Ja, genau die. Mit kurzen schwarzen Haaren, dem bekannten Drachentattoo auf der Schulter und jederzeit Einsatz, Heck und kampfbereit. Das ist das Problem. An genau dieser Stelle fand ich Claire Foy leider maximal unglaubwürdig. Das, womit sie als junge Queen in The Crown geglänzt hat, dieses Reduzierte, das Minimalistische, das Sparsame, diese ganz leichte, royale Mimik, dieses dabei wirklich großartig Stoische, das zieht hier nicht. Hier muss sie Motorrad fahren, sie muss kämpfen. Das Ganze ist kein Reboot der Trilogie, wie wir es schon kennen, sondern in diesem Fall die Verfilmung von Buch Nummer 4, The Girl in the Spider's Web, auf Deutsch Verschwörung. Sehr actionlastig und das, sorry, kann sie nicht. Ich habe ihr wirklich keine Sekunde lang diese Rolle geglaubt und damit fällt das ganze Ding ja auch irgendwie in sich zusammen. Eine unglaubwürdige Hauptdarstellerin, umgeben von weiteren nicht gerade überzeugenden Kollegen in einer übertrieben verschwörerischen Cybercrime-Story, hat mich nicht wirklich gepackt. Bis auf eine wirklich gute Szene und zwar gleich die allererste, wenn ihr da ab Donnerstag reingeht in den Film, dann kommt bitte wenigstens nicht zu spät. Die Eröffnungsszene gehört nämlich Volker Bruch. Ihr wisst, Hauptdarsteller Gerion Rath, Babylon Berlin. Es ist keine allzu lange Szene, aber Volker Bruch ist der Hammer. Und deshalb, als versöhnliches Ende der Sendung heute, könnt ihr euch auf den schon mal freuen. Der ist nächste Woche nämlich unser Gast. Bis dahin, zum 250. Mal Tschüss von Tom Westerholt. Macht es gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.